In jener Zeit sagte Jesus den Jüngern durch ein Gleichnis, dass sie allezeit beten und darin nicht nachlassen sollen. In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte: Verschaff mir Recht gegen meinen Feind. Lange wollte er nichts davon wissen. Dann aber sagte er sich: Ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auf keinen Menschen Rücksicht, trotzdem will ich dieser Witwe zu ihrem Recht verhelfen, denn sie lässt mich nicht in Ruhe. Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins Gesicht. Und der Herr fügte hinzu: Bedenkt, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern zögern? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben vorfinden? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Schwestern und Brüder, momentan scheint schön die Sonne, die Kälte ist schon hereingezogen vom Osten her in unser Land. Das Wetter gleicht sich langsam der Jahreszeit an. November ist die Jahreszeit, wo besonders spürbar wird, dass die Natur zurückschraubt, die Blätter von den Bäumen fallen, wo auch das Totengedenken ist, wo wir auch ein Stück an unsere Vergänglichkeit denken und die Chance haben, auch ein Leben, unser Leben ein bisschen zu hinterfragen, gerade auch durch das Totengedenken im November. Gerade auch im Blick auf die Vergänglichkeit unseres eigenen Lebens, auf das Sterben von Bekannten, Verwandten, das lässt auch immer wieder ganz wesentliche Fragen in uns hochkommen. Was mache ich mit meinem Leben? Wohin geht mein Leben? Was gibt mir im letzten Halt? Ich denke ja zum Beispiel auch an unseren Pater Wolfgang, der Gott sei Dank noch sehr lebendig ist. Und doch, er hat jetzt durch einen Sturz seinen Oberarm vierfach gebrochen und das hat ihn ganz schön gedämpft. Er war zuerst richtig schwach, hat Schmerzen gehabt, hat Ängste gehabt, muss ich jetzt in ein Heim gehen und so weiter. Natürlich haben wir ihn bei uns im Haus und werden ihn möglichst lange bei uns behalten und auch pflegen. Er kann jetzt schon wieder gehen. Natürlich hat er seine Phasen durchgemacht und gleichzeitig habe ich gemerkt, was bei ihm tragend war, auch jetzt, wo er so ohnmächtig ist ein Stück weit, er wird lange, so wie es ausschaut, aber lange jetzt seinen priesterlichen Dienst nicht ausüben können. Wir haben übrigens für ihn gebetet und der Arzt hat seinen Bruch jungen Medizinstudenten vorgestellt in der vergangenen Woche und hat ihnen gesagt, so quasi, seht mal her, das ist gar nicht so gewöhnlich in diesem Alter, dass ich so viel Kallus oder wie das heißt, nachbildet, so viel Kristalle im Knochen nachbilden, also sein Heilungsprozess scheint recht gut voranzugehen. Wir rechnen das auch natürlich der Gnade Gottes und der Antwort Gottes auf unsere Gebete zu. Und gerade was ich sagen wollte, in dieser Schwäche, die auch unser Pater Wolfgang erfährt, wird einerseits auch deutlich, was ihn trägt in seiner Schwäche, in seiner Ohnmacht. Sicher macht er sich auch Gedanken, werde ich jemals noch als Priester dienen können, in der Kirche dienen können und so weiter. Und doch zeigt sich bei mir, bei ihm, finde ich, ist eine gewisse Gelassenheit, eine gewisse Dankbarkeit und Fröhlichkeit. Und hier wird für mich deutlich, es zieht sich etwas durch bei diesem Menschen. Er, der immer in seinem Leben so viele Jahre seinen Fokus auf das gerichtet hat, was bleibend ist, nämlich auf Gott, das Vertrauen auf Gott. Das zieht sich jetzt durch. Er hat die Gnade, dass das jetzt auch bleibt bei ihm und dass es jetzt da ist in der schwierigen Zeit, wo alles andere dann oft ihm scheint, wie durch den Fingern zu zerrinnen. Seine Kraft, seine Gesundheit und so weiter. Und das macht für mich auch deutlich, eine Antwort auf unsere Frage, was hält wirklich am Ende? Und was gibt uns dann wirklich noch etwas, was bleibt, wenn so vieles, was vergeht, uns aus den Händen gleitet? Die Gesundheit, der weltliche Erfolg, die Karriere, alles ist vergänglich. Auch Menschen sind vergänglich. Sie können sterben, sie können krank werden. Natürlich will ich nicht sagen, dass das nicht alles eine Bedeutung hat. Das alles ist wichtig und kann ein Auftrag Gottes sein, Geld verdienen, um die Grundbedürfnisse abzusichern, für eine Familie zu sorgen, eine Familie zu haben. Das alles kann ein heiliger Auftrag Gottes sein. Und doch steckt in all dem auch Vergänglichkeit drinnen. Es gibt etwas, an dem wir uns festmachen können, etwas, das bleibt für immer, auf das wir uns verlassen können. Und die Bibel spricht von einem Glück, das immer bleibt. Ich denke da an den heutigen Psalm, Psalm 112. Da heißt es, das Heil hat Bestand für immer. Heil ist ein biblischer Ausdruck für ganzheitliches Glück, glücklich sein. Das Heil ist der Zustand eines Menschen, der in Gott geborgen ist. Also es geht hier um ein Getragensein von Gott. Das Heil ist eine Hoffnung auf Gott, die über den Tod hinausgeht. Das Heil ist auch eine Teilhabe an der Führung Gottes. Eine Geborgenheit in der Führung Gottes. Wie es auch der Psalm ausdrückt, dieses Heil, das Glück, das für immer bleibt, das kann der Mensch nicht einfach irgendwie erzeugen. Natürlich gibt es eine Glücksforschung. Und was die Glücksforschung herausfindet, das hat viel auch mit den Erkenntnissen der Heiligen Schrift zu tun. Denn was wirklich glücklich macht, ein bleibendes Glück, das sind nicht nur schnelle Glückserlebnisse, wie wenn du zum Beispiel eine heiße Tasse Kaffee trinkst mit Schlagobers oder so. Das Glück hat etwas mit Sinnerfahrung zu tun, die bleibt, hat etwas mit erfüllter Beziehung zu tun. Und gerade davon spricht die Bibel. Das, was die Menschen erkennen in der weltlichen Forschung, das ist letztlich ein Hinspüren auf das, was uns die Bibel längst schon in einer ganz großen Fülle zeigt. Das Glück, das bleibt, das hat was mit der Beziehung des Menschen zu Gott zu tun. Wie es heißt, der Mensch hat ein Glück, das für immer bleibt, ein Heil, das Bestand hat für immer, der sich herzlich freut an den Geboten Gottes, der auf Gott hört, der sich von Gott lenken lässt. Und die Gebote Gottes, so sagt Jesus, sind zusammengefasst in dem einen Gebot. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist der Sukkus der ganzen Gebote. Es geht um die Beziehung zu Gott, um diese Liebe zu Gott, um die Begegnung mit Gott und natürlich auch die Begegnung mit den Menschen, die guten Beziehungen zu den Menschen aufzubauen und auch zu sich selber gut zu sein. Aber vor allem zuerst der Fokus, den viele gar nicht sehen, auch viele aus weltlichem Blick gar nicht erkennen können. Es geht zuerst um dieses Hören auf Gott, um die Beziehung mit Gott, und zwar um wirklich einen Fokus darauf zu legen. Nicht nur ein bisschen Gottesdienst gehen am Sonntag, ein bisschen Segnungsgottesdienst gehen am dritten Samstag im Monat. Das ist gut, das ist wichtig, solche Erlebnisse brauchen wir. Auch die Gebetsgruppe ist wichtig für unsere Erfahrung, die stärkt uns im Glauben an Gott. Radio Maria hören, Lobpreis hören im Radio, wertvolle Sendungen hören, alles das hilft uns. Allerdings sollten das nicht nur einzelne Punkte sein, es sollten Mosaiksteine sein von einer bleibenden Beziehung zu Gott. Und dazu ermutigt uns besonders Jesus in seinem Gleichnis von das Lukas, beziehungsweise in seiner Beispielerzählung, die Lukas überliefert, Lukas im 18. Kapitel am Beginn heißt es: In jener Zeit sagte Jesus den Jüngern durch ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollen. Immer beten, niemals nachlassen, es ist verstärkt. Und dann dieses Gleichnis von der frechen Witwe, die dem Richter, der eh gottlos ist, der respektlos ist gegenüber den Menschen, sie lässt den Richter keine Ruhe, Tag und Nacht belästigt sie ihn, bis der Richter nachgibt. Und Jesus sagt, um wie viel mehr, wenn schon dieser ungerechte Mensch auf die lästige Witwe reagiert, um wie viel mehr wird Gott denen Recht verschaffen, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Es geht darum, dass wir zu Gott Tag und Nacht immer schreien. Immer diese Beziehung zu Gott suchen. Es geht nicht nur darum, dass wir etwas erbitten von Gott. Das ist gut. Gott greift in unser Leben ein. Er antwortet auf unsere Bitten. Wir können um Heilung bitten, körperliche Heilung. Wir können um geschäftlichen Erfolg bitten, wenn unser Vorgehen und unsere Pläne im Rahmen der Moral sind. Und wenn sie den Geboten Gottes entsprechen, dann wird Gott uns segnen, wenn wir ihn bitten, wenn wir auf ihn hören. Aber es geht im Letzten nicht darum, dass wir immer Gott um etwas bitten, Tag und Nacht, damit wir es bekommen. Es geht darum, wie Jesus sagt, Gott wird denen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Um welches Recht geht es? Es geht um das rechte Leben, um das richtige Leben. Und das richtige Leben ist das, dass wir unser Leben auf das bauen, was bleibt. Was uns Glück gibt, das bleibt. Ein erfüllt, ein Glück, das mit Sinn erfüllt ist, das von einer Sinnerfahrung herkommt, von einer Erfahrung von tiefen, erfüllenden Beziehungen. Und das Glück, das bleibt, das ist das rechte Leben. Und das will Gott uns schenken. Und zu diesem Glück, das bleibt, gehört eben genau das Gebot Gottes, die Führung Gottes. Und das Erste ist, du sollst Gott lieben. Das heißt, das Erste, was für uns wichtig ist, ist, dass wir in das bleibende Glück der Beziehung mit Gott eintreten. Und deshalb sollen wir Tag und Nacht lästig sein, unter Anführungszeichen, bei Gott. So wie wir es gehört haben in unserer charismatischen Gruppe. Nur wer investiert, der wird was herausbekommen. Auch bei Gott ist das so. Wir müssen was investieren, wir müssen uns engagieren im Gebet, im Blick auf die Wahrheit Gottes, im Feiern des Gottesdienstes, Lesen der Bibel, Teilnehmen an den Sakramenten, die heilige Messe feiern und so weiter, zur Beichte gehen. Wir müssen investieren, dann schaut was heraus. Und es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Bitten erfüllt bekommen. Natürlich will das Gott, dass wir bitten und Antwort erhalten. Aber es geht darum, dass wir das Zentrale bekommen, das Bleibende, das ist unsere Geborgenheit in Gott, unsere Beziehung zu Gott. Und das ist das, was alles übersteigt, wie der heilige Paulus sagt, das ist die Erkenntnis, die alles übersteigt, nämlich die Liebe Christi zu verstehen. In Jesus ist die Liebe Gottes und Jesus erkennen, Jesus kennenzulernen, mit ihm in Beziehung zu sein, das ist das, was alles übersteigt. Die Arbeit, den Verdienst, die Familie. Das muss alles durchdringen. Und deshalb muss es unsere große Leidenschaft sein, unser Glück zu bauen, indem wir die Beziehung zu Jesus suchen und seine Liebe erkennen und eintreten in die Erfahrung seiner Liebe, wie es heißt, ihr sollt in der Liebe verwurzelt sein und auf sie gegründet sein. Wenn wir in der Liebe verwurzelt sind, die in Jesus ist, dann bleiben wir, dann sind wir für immer, weil die Liebe immer ist, weil Jesus immer ist, wenn alles zusammenbricht, wenn das Universum zusammenbricht, wir bleiben, du bleibst, weil du in der Liebe verwurzelt bist, die in Jesus ist. Liebe Schwestern und Brüder, und du kannst das erfahren. Manche werden sich denken, ich kann das eh nicht, ich bin disqualifiziert, ich habe gesündigt, ich habe das und das getan, ich bin nicht perfekt. Das ist ein schlechtes Denken. Natürlich sollen wir unsere Sünden sehen und bekennen vor Gott. Und wir sollen uns bemühen, nach den Geboten Gottes zu leben. Und doch sollst du wissen, du bist jederzeit berufen, in eine innige Beziehung mit Jesus, mit Gott einzutreten. Jesus ist die Tür zu Gott. Und das haben die Heiligen uns gezeigt. Die Heiligen sind nicht dazu da, um uns zu sagen, ja, die sind so weit oben und das sind Sonderbeispiele, Sonderexemplare. Die Heiligen sind dafür da, damit wir von ihnen lernen. Und ich denke da an die Gertrud von Helfter, die wir heute feiern. Sie ist 25 Jahre, hat sie, ich vermute mal, ein sehr gottloses Leben geführt, wie sie selber schreibt, 25 Jahre meines Lebens bin ich in blinder Torheit gewesen. Erst dann hat sie sich bekehrt. Ich war eine Heidin, das heißt, ich war gottlos. Erst dann hat sie sich mit 25 Jahren zu Jesus bekehrt. Sie ist dann in ein Kloster eingetreten. Aber um Jesus zu erleben, muss man nicht in ein Kloster eintreten. Und sie hat dann mystische Erfahrungen gehabt. Sie hat Christus zu sich sprechen gehört. Sie hat die Einheit mit Christus besonders erlebt, auch oft im Anschluss an die Sakramente, an die Heilige Messe. Da hat sie besonders eine tiefe, innige Erfahrung mit Jesus gehabt. Und sie schreibt einmal, als ich am Abend zum Gebet niederkniete, dachte ich plötzlich an die Worte des Evangeliums. Sie lebte übrigens einige Jahre nach Franziskus von Assisi im 13. Jahrhundert, also sehr früh. Und sie schreibt, ich dachte an die Worte des Evangeliums, wer mich liebt, der hält sich an mein Wort. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Da fühlte mein Herz, dass du angekommen und in mir gegenwärtig warst. Sie hat das erlebt, wozu wir alle berufen sind, nämlich die Einheit mit Gott, die Liebeseinheit mit Gott. Sie hat gespürt, der Vater ist in mir, Jesus ist in mir, Jesus ist der Gott, der mich liebt. Und sie hat das natürlich in bräutlichen Bildern ausgedrückt. Sie hat einmal geschrieben, alle Gefäße meines Inneren werden erfüllt von deiner Glorie, das heißt von deiner Herrlichkeit, von deiner Liebe. Alles ist erfüllt von deiner Liebe. Das ist eine Grunderfahrung, die wir alle machen sollen, in die wir immer mehr eintreten sollen. Oder wie sie einmal schreibt, nicht schonen soll mich deine Berührung und in gleicher Weise deine Umarmung, bis dass ich werde mit Gott ein einziger Geist und Atem. Sie hat diese Einheit mit Gott erlebt und dazu sind wir alle berufen, Frauen und Männer. Die Bibel drückt das in einer Brautsprache aus, die Kirche ist die Braut, Christus der Bräutigam. Aber das soll besonders Männer nicht verwirren. Es geht da nicht um irgendwelche erotische Vorstellungen oder so. Männer werden sagen, wie kann Christus mein Bräutigam sein? Ich bin ja nicht homosexuell oder irgendwas. Das hat mit dem gar nichts zu tun. Es geht um die Vereinigung Gottes mit dem Menschen. Es geht nicht um homoerotische oder irgendwelche erotische Vorstellungen. Das sind nur Bilder, die ausdrücken möchten, Gott möchte sich mit dir vereinen, mit deiner Seele vereinen. Und dazu bist du berufen. Und Wir dürfen vertrauen, dass wir mit Jesus durch sein Erbarmen immer mehr eintreten dürfen in diese Vereinigung mit Gott, die halten wird, die am Ende bleiben wird und die uns bleibendes Glück schenken wird. Jesus lädt uns ein dazu. Er sagt, betet Tag und Nacht, tretet in meine Liebe ein, erkennt meine Liebe, die alle Erkenntnis übersteigt. Amen.